Herzlich willkommen zum Live-Chat zur Promotion in Jura. Live-Chat ist falsch. Live-Hack. Live-Hack Jura. Und zwar die Nummer 4, also noch relativ neu. Da kann ich mich nochmal versprechen. Aber direkt dann ein Live-Hack mit einem Thema, das ich ganz, ganz, ganz häufig gefragt werde. Wie ist das eigentlich mit der juristischen Promotion? Man hat irgendwie die Pflicht schon ein Stück weit hinter sich oder hat den Horizont im Blick, dass das Examen bald kommt. Und man sieht, dass viele andere dann darüber nachdenken, ein Promotionsvorhaben anzugehen, und man fragt sich, ist es auch das Richtige für mich? Ist es vielleicht etwas, was ich unbedingt machen sollte? Oder kostet mich das nur Zeit und bringt mir am Ende eigentlich doch nicht so viel? Das ist das Thema jetzt für diesen Lifehack. Ich habe eine Reihe, wie auch bei den ersten Lifehacks, schon eine Reihe von Punkten auf den Zetteln, die ich Ihnen mal aus meiner Warte beschreiben möchte. Ich möchte Ihnen was sagen dazu, warum könnte man überhaupt auf die Idee kommen, ein Promotionsvorhaben anzugehen, und warum könnte es vielleicht eine gute Idee sein oder wann vielleicht eben auch nicht. Dann möchte ich etwas dazu sagen, wie es ausschaut mit einem Thema, wie Sie das finden, wenn Sie denn eines suchen. Nach dem Thema, vielleicht auch schon vorher, gehen Sie vielleicht in sich und überlegen, ob Sie schon jemanden kennen, der als Betreuerin oder Betreuer in Frage kommt. Dann fragen viele danach, wie lange dauert das eigentlich und wie läuft eigentlich so eine Promotionszeit ab? Manche fragen sich auch, wann sollte ich das Ganze angehen? Nach dem ersten Examen, nach dem zweiten Examen, oder sollte ich erst einige Jahre im Beruf unterwegs gewesen sein? Und die Frage stellt sich natürlich auch häufig, was kann ich eigentlich gleichzeitig machen an Möglichkeiten, mir mein Leben zu finanzieren? Wie immer, das habe ich so auf dem Zettel und das möchte ich eigentlich jetzt nacheinander erst einmal abarbeiten. Aber ich weiß natürlich auch, dass Sie vielleicht noch mit weiteren Fragen hier angekommen sind und vielleicht Ihrerseits das eine oder andere ergänzen wollen. Wie immer bei meinen Live-Hacks gilt, schreiben Sie das einfach in den Chat rein. Ich werde also, um mich selbst nicht dauernd zu unterbrechen, nicht immer sofort darauf eingehen, aber werde am Ende des Live-Hacks, wenn ich meine Punkte abgearbeitet habe, auch ganz sorgfältig versuchen, das zu beantworten, was Sie mir in den Chat reinschreiben. Schön, dass Sie da sind. Ich beginne mal mit dem Thema, warum sollte man eigentlich zumindest mal darüber nachdenken, eine juristische Promotion anzugehen, oder wann ist das vielleicht keine gute Idee? Ich glaube, eine ganz gute Sache ist es, so ein Promotionsvorhaben zu beginnen, wenn ich sage, diese wissenschaftliche Arbeitsweise, die ich vielleicht in meiner Seminararbeit schon mal ausgetestet habe, das hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Letztlich können Sie sich ein Promotionsvorhaben genauso vorstellen wie eine Seminararbeit. Das ist ja etwas anderes als eine juristische Hausarbeit. In der juristischen Hausarbeit haben Sie einen Fall, der Ihnen gestellt wird, den müssen Sie lösen. Das ist eher so eine ausführliche Klausur. Aber bei der Seminararbeit bekommen Sie keinen Fall, sondern bekommen Sie ein Thema gestellt oder dürfen vielleicht sogar auch ein eigenes Thema auswählen oder sich dort einbringen. Und das sind in der Regel nicht Themen, die lange abgehangen sind, sondern Themen, die auf irgendeine Weise neuartig sind, weil es da irgendein neues Phänomen gibt, wo man darüber nachdenkt, wie das in das geltende Recht einzuordnen ist, weil es vielleicht im internationalen Bereich etwas Neues gibt, über das die juristische Einordnung noch nicht ganz klar ist. Es kann aber natürlich auch sein, dass man bereits ein neues Regelwerk in der Hand hat, also ein neues Gesetz, eine neue Richtlinie, wo man sich überlegt, wie könnte die implementiert werden, entweder in das nationale Recht oder auch wie könnte die implementiert werden in die Praxis. Vielleicht gibt es auch ein bestimmtes Gesetz oder eine bestimmte Vorschrift schon etwas länger und man beobachtet in der Praxis, vielleicht haben Sie sogar im Praktikum auch mal beobachtet, dass es da nicht so ganz gut funktioniert oder dass der BGH immer wieder etwas zu einem bestimmten Thema zu sagen hat und sich eigentlich wünscht, dass das Gesetz ein bisschen anders oder ein bisschen klarer geschrieben werde. Das alles sind Themen, die Sie vielleicht in Ihrer Seminararbeit beleuchten könnten, aber die man, wenn man sie etwas größer aufbaut, natürlich auch in einer Doktorarbeit sich anschauen kann. Also nicht irgendetwas rein im Elfenbeinturm, und das gibt es natürlich auch, aber auch das hat wahrscheinlich einen indirekten Zweck. Ich bin selbst kein Rechtshistoriker, weiß aber natürlich auch, es gibt eine Reihe von rechtshistorischen Arbeiten zum Beispiel, die erst einmal nur zurückschauen und sich zunächst mal anschauen, wie hat eigentlich eine bestimmte Sache vor 100 oder 200 Jahren ausgesehen, aber natürlich auch dann, um daraus etwas abzuleiten, was morgen oder übermorgen auch noch nützlich sein kann. Wer das gerne macht, sich so richtig tief in ein Thema reinarbeitet, wer die entsprechende Geduld mitbringt, wer vielleicht auch so ein gewissen Innovationsgeist, eine gewisse Kreativität hat, um sich so einem Thema zu widmen, was man bei der Seminararbeit sehr gut an sich selbst beobachten kann, der, glaube ich, hat einen guten Grund zu sagen, das könnte etwas sein, so eine Promotion, was für mich gemacht ist, und das könnte für mich eine Zeit sein, in der ich mich auch wohlfühle. Sehr nützlich ist es natürlich auch, wenn man was ich eigentlich sogar schon den Jurastudierenden, bevor sie sich einschreiben, sage, den Angehenden, aber wenn man in besonderer Weise, wenn man über eine Doktorarbeit nachdenkt, eine gute Schreibe hat. So ein bisschen, ich will nicht sagen, nur journalistisch schreibt, aber doch verständlich schreibt. In der Lage ist und auch Freude daran hat, einen Text zu verfassen, der einen roten Faden hat, der klar ist, der nicht übermäßig verkompliziert ist oder verschwurbelt ist. Juristische Doktorarbeiten sollten nicht in Juristendeutsch geschrieben sein, in einem Deutsch, das man als Außenstehender nicht versteht, sondern sollten auch jeder Leserin, jedem Leser, die vielleicht nicht sich so tief reingefrickelt hat in das Thema wie sie selbst, einen Überblick verschaffen und sie sollten vielleicht sogar auch eine gewisse Freude oder Anregung verbreiten, dass man sich gerne mit diesem Text über vielleicht 200 oder 300 Seiten beschäftigen möchte. Nicht jeder bringt all diese Kompetenzen, diese Fähigkeiten, aber auch diese Interessen mit. Ja, vielleicht hat Ihnen die Seminararbeit keinen Spaß gemacht, das so zu machen, wissenschaftlich mit Quellen zu arbeiten, nachzuschauen, was haben andere schon geschrieben. Vielleicht ist es auch so, dass Sie sagen, an sich macht mir das schon Spaß, aber Texte zu schreiben, das ist etwas, was mir nicht liegt. Sprechen manche von Schreibblockaden. Es gibt auch noch andere Wörter, die mir jetzt in diesem Moment nicht einfallen, dass ich mich schwer tue, eigene Gedanken in einen flüssigen Text aus der Feder fließen zu lassen. Das ist etwas, was man zumindest berücksichtigen muss, wenn man sich wirklich echt überlegt, ob man mal eine gewisse, doch respektable Zeit seines Lebens mit so einer Arbeit verbringen möchte. Das muss man abwägen für sich natürlich. Wahrscheinlich stehen nicht immer alle Ampeln auf grün, aber dieses Schreiben und dieses Nachdenken ist eben doch etwas, was einen prägen wird. Und das können ein paar Jahre sein, die man mit so einem Promotionsvorhaben zubringt. Und das ist wertvolle Lebenszeit. Deswegen sollte man sich das vorher gut überlegen. Ich will nicht verhehlen, viele überlegen sich, so ein Promotionsvorhaben anzugehen, weil sie sagen, ich will den Titel, der da hinten dabei rauskommt. Vielleicht auch, weil sie sich selbst so eine Verantwortung spüren, dass sie sagen, ich habe es jetzt geschafft zu den 9 Punkten oder was auch immer so als Promotionsnote da im Raum unterwegs ist und jetzt möchte ich das auch nach außen dokumentieren. Vielleicht sagen sie aber auch, ich möchte in eine Kanzlei reingehen und dort ist der Doktor irgendwie gewünscht. Vielleicht ist es aber auch so, dass sie ein bisschen nach außen strahlen wollen. Ja, man möchte den eigenen Namen veredeln, irgendwie nach außen zur Schau tragen, dass man es zu etwas gebracht hat. Ich kann das nachvollziehen. Als ich selbst in dem Alter war, glaube ich, wäre es jetzt gelogen zu sagen, dass nicht auch so ein gewisser Ehrgeiz auch bei mir eine Rolle gespielt hätte und vielleicht auch die Frage, ob man dahinter jetzt auch so viel wissenschaftliche Erwartungen hat, wird vielleicht am Anfang auch noch nicht so groß geschrieben. Zugleich kann ich Ihnen jetzt aus der Rückschau sagen, das ist etwas, was sich im Laufe des Lebens etwas relativiert. Man gewöhnt sich daran, dass man theoretisch, wenn man wollte, diese zwei Buchstaben vielleicht sogar auch in den Pass reinschreiben könnte und am Ende des Tages sollte es eigentlich nicht identitätsbildend sein. Also man sollte sich das gut überlegen, ob die Lebenszeit gut investiert ist, ob einem das so wichtig ist, da mit diesen 2 Punkten abzuschließen, ob man überhaupt diese 2 Buchstaben nachher noch führen möchte, ob einem das so wichtig ist, dass man es immer zu einem Namen dazu schreibt, ob man sich vielleicht sogar von anderen so anreden lassen möchte. Aus meiner Sicht ist das eigentlich eher old school. Ich kann verstehen, wenn man das von vorne heraus, wenn man das noch nicht gemacht hat, irgendwie auch als interessant ansieht oder sich jedenfalls die Chance nicht vergeben möchte. Ich glaube aber, irgendwie sind diese Zeiten ein Stück weit auch vorbei. Also eine gewisse Bescheidenheit ist natürlich jetzt von mir aus so gut zu fordern. Überlegen Sie sich es einfach, lassen Sie es mal für sich so ein bisschen hängen, wenn das Ihre Motivation ist. Nach meinem Eindruck ist es so, dass die großen Kanzleien, die früher dafür sehr viel Wert drauf gelegt haben, selbst die, für die ist es gar nicht mehr so wichtig. Im Grunde genommen die einzige Ausnahme, wo man sagen könnte, da kommst du eigentlich ohne Doktor nicht weit, ist die Wissenschaft. Das ist natürlich ein Tätigkeitsgebiet, das ich selbst mit Freude ausfülle, wo ich auch sage, mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Ich würde andere auch gerne motivieren wollen, in der Rechtswissenschaft ihren Beruf zu finden. Aber man muss es halt für sich checken, ob das was für mich ist, ob juristische Lehre etwas ist, was mir liegt, ob das juristische Schreiben etwas ist, was mir liegt. Und es gibt halt unterschiedliche Kompetenzen, unterschiedliche Interessen, wer das nicht ist. Sollte sich jedenfalls nicht zum Doktor zwingen. Mal ganz abgesehen davon, dass diese ganze Titelmeierei, wie wir sie schon in Deutschland irgendwie ja auch, vielleicht mehr noch als in anderen Ländern haben, dass die vielleicht auch teilweise etwas überzogen ist. Also genau genommen ist sogar der Doktorabschluss gar kein Titel und sollte auch nicht als solcher bezeichnet werden. Es ist ein akademischer Grad, es ist ein Abschluss, so wie vielleicht Bachelor und Master am Ende des Tages auch Abschlüsse von einer Universität sind. Also wenn man das ein bisschen einordnet, glaube ich, dann verliert man vielleicht ein bisschen die Ehrfurcht davor und sieht, das sind Menschen, die das jetzt absolviert haben, die ein gewisses Projekt da mal für 2 Jahre verfolgt haben und damit sollte es auch sein Bewenden haben. Mal vielleicht so als Randnotiz, hin und wieder wird man sogar darauf hingewiesen, dass diese Bescheidenheit auch in der Wortwahl angezeigt ist. Es heißt, obwohl man das ganz, ganz viel hört, eigentlich nicht, ich promoviere irgendwo, sondern es heißt, ich werde promoviert. Und promoviert werde ich auch erst in dem Moment, wo die Fakultät mein Promotionsvorhaben durchwinkt. Es ist also, dass ich da selbst etwas in meiner Macht hätte, dass ich jetzt irgendwie zu einer besonderen Gruppe von Menschen gehören würde, die da zu höheren Berufen sind. Von dem Gedanken sollte man sich unbedingt schon bei der Entscheidung für oder gegen eine Promotion verabschieden. Das ist einfach eine Sache, die da nicht motivationsleitend sein sollte. Wenn Sie trotzdem sagen, ja, vielleicht sind mir diese zwei Buchstaben vor dem Namen nicht so wichtig, ich brauche die vielleicht nicht, aber es macht mir Spaß, einfach da mal eine gewisse Zeit in so einem wissenschaftlichen Umfeld zu verbringen, dann würde ich sagen, herzlich willkommen, da sollten Sie mal näher hinspüren, ob Sie vielleicht ein gutes Thema, eine gute Betreuerin finden, wo Sie sagen, ja, da wird es dann auch konkret. Wie kommen Sie auf ein Thema? Ich habe eben eigentlich schon so ein bisschen angerissen, was so Gegenstand einer juristischen Promotion sein könnte. Ein neuer Rechtsbereich oder ein neuer Tatsachenbereich oder ein alter Rechts- und Tatsachenbereich, wo man sagt, das funktioniert nicht so ganz mit den Gesetzen, die wir haben. Oder vielleicht auch eine unvoreingenommene Untersuchung, wie das so stattfindet, wie das da draußen ist in der Praxis. Vielleicht fragen Sie auch mal Anwältinnen und Anwälte in einem Bereich, von dem aus Sie sich von der Uni aus schon vorstellen können, dass das etwas für Sie sein könnte. Vielleicht fragen Sie die, wo denn der Schuh drückt. Und dann hören Sie vielleicht von 2, 3, 4 oder 8 oder 10 Sachen, wo Sie hören, ja, das ist in der Praxis ein Problem und das kann auch ein Anstoß sein, zu sagen, ja, dann schauen wir da doch mal ein bisschen näher hin. Wovon ich ein bisschen abraten würde, beim Thema dort näher hinzuschauen, ist eigene Betroffenheit. Jeder von uns Menschen macht natürlich auch als Bürgerin, als Bürger im Leben Erfahrungen damit, wie man Rechte nutzen kann, wo man aber auch rechtlich an Grenzen stößt und vielleicht hat man auch manchmal den Eindruck, dass man ungerechtfertigt an Grenzen stößt. Ich will nicht sagen, dass es völlig ungeeignet ist für eine Promotion, wenn man selbst betroffen ist, aber so ähnlich wie man das im Prozessrecht kennt von der Befangenheit, man ist doch jedenfalls in der großen Gefahr, dass man nur die eigene Seite sieht und vielleicht die Gegenperspektive, die es auch noch gibt, nicht ausreichend beleuchtet. Und man handelt sich vielleicht sogar dann hinten raus den Vorwurf ein, dass man die ganze Sache irgendwie ein bisschen voreingenommen angegangen sei. Und das ist eigentlich etwas von den unschönsten Sachen, die bei einer Promotion passieren können, dass man das Thema, was man beleuchtet, nicht umfassend beleuchtet und von vornherein mit einer Meinung reingeht und diese Meinung irgendwie auf Gedeih und Verderb durchdrückt, ohne tatsächlich innerlich offen dafür zu sein, auch andere Perspektiven einzunehmen. Eine gute Doktorarbeit sollte eigentlich alle Seiten unvoreingenommen beleuchten, sollte wirklich über eine umfassende Würdigung aller Argumente eine originäre, eigene und vielleicht auch neue Abwägung vornehmen, um dann eine Lösung darauf zu basieren. Manche sagen, naja, ich bin jetzt noch nicht so geübt in diesem Bereich, da lasse ich mir doch ein Thema von der Professorin und von dem Professor vorschlagen. Die haben doch den Blick dafür. Und tatsächlich, das ist auch so. Das hängt aber mit dem nächsten Thema zusammen, nämlich der Wahl der Betreuerin oder des Betreuers. Man kann das machen, wenn ich aus welchen Gründen auch immer vielleicht an einem Lehrstuhl schon als studentische Mitarbeiterin gearbeitet habe, dann habe ich schon einen Draht zu der Professorin und dann geht das vielleicht alles einfacher, dann hat sich schon ein Vertrauensverhältnis etabliert und dann kann ich vielleicht auch mal irgendwie beim Sommerfesten beim Glas Bier fragen, ja, welche Themen gibt es denn da eigentlich, was könnten Sie sich vielleicht vorstellen und so kommt man dann ins Gespräch und so ist das relativ einfach. Aber manche, so gehen es mir etwa, hat vielleicht noch nicht so den Bezug zu einem konkreten Betreuer. Und wenn das so ist, dann ist immer die Frage, ja, man muss überhaupt erstmal dafür werben, dass man als Doktorandin, als Doktorand angenommen wird. Und wenn man dann noch zumindest keine Idee von einem Thema mitbringt oder zumindest von einem gewissen Themenbereich, dann, sagen wir mal, verschlechtern sich die Chancen dafür, dass ich überhaupt als Doktorand ausgewählt oder zugelassen werde. Deswegen, es kann jedenfalls nicht schaden, schon vor der Wahl des Betreuers einmal in Themenbereichen Vorgefühl zu haben und sich so ein bisschen darüber Gedanken gemacht zu haben. Das kann wie so vieles im Bereich einer juristischen Promotion und darf auch Zeit kosten. Sie müssen also jetzt nicht innerhalb von 2 Tagen auf ein mögliches Thema kommen, sondern Sie könnten sich tatsächlich auch mal, vielleicht sogar schon in Ihrer Referendarzeit oder einige Zeit bevor Sie mit der Promotion, mit dem Promotionsvorhaben beginnen möchten, könnten Sie schon ein bisschen mal sondieren, vielleicht sogar auch während des Studiums schon mal das eine oder andere lesen über den Pflichtfachstoff hinaus, einfach nur, um sich selbst ein Gefühl dafür zu verschaffen, ob das eine gute Sache ist. Ob sie sich in dieser Ecke im Kartellrecht, in der Rechtsgeschichte oder auch in einem anderen Bereich, im Lauterkeitsrecht oder vielleicht auch im Verbraucherrecht, ob das etwas ist, was sie fasziniert oder ob sie dann doch lieber in eine andere Ecke gehen wollen. Es kann natürlich das Thema einer Schwerpunktbereichsarbeit sein. Es kann aber auch sein, dass Sie erkennen, ja, der Schwerpunktbereich, den habe ich jetzt mal gemacht, aber das ist eben nichts, was ich noch 2 weitere Jahre lang zum Gegenstand meiner Arbeit machen möchte. Sie müssen, um sich an eine mögliche Betreuerin wenden zu können, eben kein ganz konkretes Thema haben, aber zumindest so eine Idee davon, was spannend sein könnte. Vielleicht 2 oder 3 Ideen, Vorschläge, die Sie mit einem Gesuch um Betreuung übermitteln können, ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Und dann kommt die alles entscheidende Frage, ja, wer ist es denn, der mein Promotionsvorhaben betreuen könnte? Denn so jemand brauchen Sie. Sie können nicht einfach irgendwie losarbeiten. Ja, theoretisch können Sie schon, das macht man aber nicht. Und das ist dann auch unsicher. Irgendjemand muss Sie am Ende des Tages zumindest Richtung Ende der Arbeit unter seine oder ihre Fittiche nehmen. Deswegen sollte man eigentlich nie im engeren Sinne mit der Arbeit beginnen, bevor man nicht eine Betreuerin oder einen Betreuer gefunden hat. Und da rate ich Ihnen jetzt nicht einfach so Leute drauf los anzufragen, sondern zunächst einmal bei den formalen Hürden anzufangen. Formale Hürden stehen insbesondere in den Promotionsordnungen der Fakultäten drin. Macht nicht viel Spaß, so trockene Gesetze zu lesen, aber das ist wahnsinnig wichtig. Und Sie ersparen sich viel Hoffnungen, aber auch viel vergebene Anschreiben. Jedenfalls in der Situation, wo Sie vielleicht bei einer bestimmten Fakultät die Promotionsvoraussetzung nicht erfüllen. Es gibt nämlich Fakultäten, die sagen, es muss eine bestimmte Punktzahl sein, vielleicht 9 Punkte. Oder es gibt Professoren, die über ihre eigene Promotionsordnung hinweg noch sagen, ich möchte mindestens ein zweistelliges Ergebnis in dem und dem Staatsexamen. Und wenn das so ist, dann können Sie sich die Ansprache sparen, dass Sie vielleicht die ein oder andere Promotionsvoraussetzungen an der Stelle nicht erreichen, sondern dann schauen Sie sich an, wo gibt es eine Fakultät, wo ich mit meiner Examensnote tatsächlich landen kann. Weil die meisten Promotionsordnungen solche Examensnoten reinschreiben, halte ich es für relativ müßig, schon bevor man die Examensnote hat, ein solches Promotionsvorhaben anzuleiern. Das ist einfach eine so harte formale Voraussetzung, das muss man ganz am Anfang checken. Das betrifft auch das Thema, was ich mitunter mal gefragt werde, wie sieht es eigentlich aus für Leute, die keine Staatsexamen gemacht haben, sondern die den Bachelor- und Masterweg gegangen sind. Das kommt ja immer mehr, manchmal sogar auch berufsbegleitend, dass sie vielleicht ein Staatsexamen mal gemacht haben, vielleicht sogar auch 2 und da waren die Noten jetzt nicht so überragend, aber dann haben sie ein Masterstudium berufsbegleitend gemacht und dort waren sie relativ gut und da gibt es tatsächlich Promotionsordnungen von Fakultäten, die sagen ja so jemanden, wenn der unter den Top 20% oder so des Jahrgangs ist, dann kann der auch sein Promotionsvorhaben beginnen. Muss man aber checken vorher in der Promotionsordnung. Ansonsten macht es keinen Sinn, sich dort an eine Professorin oder einen Professor zu wenden. Wenn ich diese formale Hürde übersprungen habe und sehe, an dieser Fakultät und vielleicht auch nochmal bei dieser Professorin überspringe ich die Hürden, die formalen Hürden, die da aufgestellt sind. Wenn es zusätzliche Hürden von Seiten der Professorin gibt, hat die das meistens auf ihrer Homepage entsprechend veröffentlicht. Manchmal gibt es da auch sonstige Tipps für die Ansprache. Dann schreiben Sie eine Mail. Schreiben Sie eine Mail, die nicht zu lang ist, so 2, 3 Absätze reicht. Breiten Sie nicht alles direkt aus. Was Sie machen können, ist, dass Sie nochmal ein zweiseitiges, man nennt es Exposé, also so eine kurze kurz Beschreibung des von Ihnen angedachten Themas dranhängen. Ich weiß gar nicht, ob ich mir diese Arbeit als solche machen würde, sondern versuchen Sie jedenfalls in der Hauptansprache, das heißt im Haupttext der E-Mail, ganz präzise zu sagen, warum Sie diese mögliche Betreuerin ausgewählt haben, wenn es noch keine Vorberührungen gab. Und dann sagen Sie etwas dazu, an welchen Themenbereich Sie gedacht hatten, welches konkrete Thema Ihnen vielleicht sogar schon vorschwebt. Manche Professorinnen und Professoren haben so eine Voraussetzung, bitte eine Seminararbeit mit einer bestimmten Note abschließen. Wenn das so ist, könnten Sie tatsächlich auch die Seminararbeit vielleicht sogar inklusive Bewertung mit anhängen. Ob die dann gelesen wird, steht auf einem anderen Blatt, aber je nachdem, was da so geschrieben ist, schaden kann das vielleicht wahrscheinlich auch nicht. Und dann seien Sie nicht traurig, wenn das nicht beim ersten Mal klappt. Das kann sein, dass an mancher Stelle vielleicht Sie noch nicht konkret genug waren mit Ihrer Idee. Es kann aber auch sein, dass es an Dingen liegt, die nicht mit Ihnen zu tun haben, dass der Professor, den Sie da angeschrieben haben, gerade so viele andere Promoventen betreut, dass er sagt, das geht für mich leider nicht mehr im Moment, meine Kapazität ist voll. Aber vielleicht kriegen Sie dann zumindest einen Tipp für jemand anders, an den Sie sich wenden können. Und dieser anderen Person können Sie dann direkt schon gegenübertreten nach dem Motto, Professor X hat mich darauf hingewiesen, dass Sie womöglich in Betracht kämen, um so ein Promotionsvorhaben zu betreuen. Was viele potenzielle Betreuer sehr gerne sehen, ist, dass sie direkt andeuten, dass sie offen sind für eine Arbeit am Lehrstuhl. Natürlich gibt es regelmäßig sogar Stellen, die ausgeschrieben sind. Wenn Sie sich auf so eine Stelle bewerben, ist meistens sogar das Promotionsvorhaben direkt mit inkludiert. Das heißt, dann müssen Sie gar keine echte Doktorandenbewerbung mehr machen, sondern dann haben Sie in dem Moment, wo Sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin angenommen sind oder eingestellt sind, haben Sie direkt schon die Möglichkeit, bei der entsprechenden Professorin Ihr Promotionsvorhaben anzugehen. Das ist natürlich gewissermaßen der Jackpot. Das ist auch ein relativ eleganter Weg. So habe ich es auch irgendwie gemacht. Dann musste ich jetzt nicht mehr mit einem Promotionsvorhaben punkten. Ich muss mir das natürlich nachher immer noch ausdenken, aber ich habe schon mal so eine gewisse Sicherheit, dass diese Professorin, dieser Professor mein Vorhaben betreuen wird. Aber wenn es nicht so eine konkrete Ausschreibung gibt, dann signalisieren Sie in Ihrer E-Mail, jedenfalls wenn Sie das möchten, durchaus die Bereitschaft einfach dazu, dass Sie am Lehrstuhl mitarbeiten. Professorinnen und Professoren sehen das sehr, sehr gerne. Sie ahnen, was die Alternative ist, nämlich, dass Sie, entweder Sie sind reich, ja, Sie haben sowieso genug Geld oder Ihre Eltern finanzieren Ihnen das, oder Sie kriegen vielleicht sogar ein Stipendium, das sind natürlich ganz gute andere Möglichkeiten, sich zu finanzieren, aber ansonsten ist häufig die Alternative, dass Sie in einer Kanzlei arbeiten. Und da fragen Sie mal diejenigen, die vielleicht Ihnen schon ein paar Jahre voraus sind. Es ist in Kanzleien sehr, sehr üblich, dass sehr, sehr viel Arbeitskraft gezogen wird. Das sage ich gar nicht böse gemeint, sondern das ist einfach so, da gibt es Fälle abzuarbeiten, die Mandanten, die klingeln und nerven und sind jeden Tag irgendwie präsent. Und man möchte auch für den Job, den man vielleicht sich überlegen könnte, sogar nach dem Promotionsvorhaben weiterzumachen, da möchte man jetzt nicht irgendwie Arbeit liegen lassen, nur um sich um das Privatprojekt zu kümmern. Das führt dann aber häufig dazu, dass selbst wenn von der Kanzlei zugesagt ist, nach 3 Tagen maximal kommst du hier raus, den Rest der Woche hast du frei, wo man schon drüber streiten kann, ob das genug ist, dass dann doch der 4. oder 5. Tag noch dabei drauf geht und am Ende des Tages bleibt dann das Wochenende für die Doktorarbeit und das ist nicht genügend Zeit, so viel muss man sagen. Das ist nicht genügend Zeit, um ernsthaft an so einem Projekt zu arbeiten, denn man braucht ja auch so ein bisschen Erholung und in der Praxis lässt sich eben beobachten, wer das so macht, der macht in vielerlei Hinsicht einen schlechten Deal. Ja, der könnte eigentlich auch voll bei der Kanzlei einsteigen, der kommt mit seiner Promotion nicht voran und dann kommt irgendwann nach 2 Jahren die Krise, weil man merkt, ich habe eigentlich noch nichts geschrieben, sondern nur 27 Quellen gesammelt. Und dann nimmt man sich irgendwie so ein Leave für 3 Monate und versucht da auf die Schnelle irgendwas hinzubrechen, aber das ist irgendwie nichts Gründliches und das merkt, aber das ist wichtig, das merkt eben auch die Professorin oder Professor, bei dem man sich bewirbt. Das ahnen die und deswegen sehen die es tendenziell jedenfalls nicht so gerne, wenn man gleichzeitig in der Kanzlei arbeitet. Ausnahmen bestätigen die Regel. Deswegen sage ich Ihnen aber auch, wenn Sie eine Professorin, einen Professor gewinnen wollen als Ihre Betreuerin, dann signalisieren Sie, Sie müssen es natürlich auch ernst meinen, ja, aber dann signalisieren Sie, dass Sie sehr gerne bereit sind, auch am Lehrstuhl zu arbeiten. Natürlich verdienen Sie da weniger als in der Kanzlei, gar keine Frage. Da wird nicht so viel gezahlt. Wenn Sie da eine Drittelstelle bekommen, ja, dann haben Sie wahrscheinlich kaum 1000 Euro im Monat. Damit kann man über die Runden kommen, aber in bestimmten Städten mit bestimmten Mieten ist das gar nicht so einfach. Es sind halt immer noch Lehrjahre und an der Stelle keine Herrenjahre. Ja? Sie werden dann Kolleginnen und Kollegen sehen, die vielleicht schon die Zulassung in der Tasche haben, die als Anwälte im ersten Jahr mit 130.000 einsteigen und dann fragen sich, was Sie da als Doktorand noch an der Uni machen mit diesem Vergleichs. Also mickrigen Verdienst. Muss man in die Abwägung einbeziehen bei der Frage, ob man überhaupt ein solches Promotionsvorhaben angehen möchte. Muss ja nicht sein, zwingt einen keiner dazu. Das schnelle Geld ist das jedenfalls nicht. Man kann jetzt, wenn man sich rein aufs Geld fokussieren wollte, kann man sich das schön rechnen, kann man sagen, naja, wenn ich das aber dann investiert habe, kann es sein, dass nachher meine Stundensätze höher sind oder die Chancen auf Verpartnerung in dieser Kanzlei höher sind. Ich weiß es nicht, ob das ein gutes Argument sein sollte. Manche werden so rechnen. Überlegen Sie es jedenfalls sich gut und selbstkritisch schon bei der Wahl, ob das insgesamt als Paket für Sie überhaupt sinnvoll sein kann. Ich sehe ein paar Nachrichten im Chat, aber um mich selbst eben nicht zu unterbrechen, zwinge ich mich da jetzt gerade nicht hinzuschauen, sage Ihnen aber, die Sie da schon kommentiert haben, ich greife das nachher auf. Und nachdem ich jetzt ein bisschen was dazu gesagt habe, wie könnte man vielleicht in Richtung eines Themas gehen, wie könnte man eine Betreuerin für sich finden, wäre dann mein nächster und jetzt dann allerdings auch schon der hauptsächliche Punkt, der noch bleibt, derjenige, wie sieht es eigentlich aus mit dem Ablauf so eines Promotionsvorhabens? Muss ich sofort beginnen zu schreiben oder wie läuft das alles so hintereinander? Zunächst einmal vom gesamtzeitlichen Rahmen her kann man sagen, in Jura geht es kürzer als in den Naturwissenschaften. So ganz grob 1 bis 3 Jahre Zeit, die Sie investieren müssen, müssen Sie wohl so einkalkulieren. Natürlich, manchmal lesen Sie was von irgendwie Schnellpromotionen, die irgendwie jemand in 7 oder 8 Monaten dahin gehauen hat. Ja, mag sein. Es gibt natürlich auch diejenigen, die in 5 Jahren nicht fertig werden. Weil sie vielleicht zu bescheiden sind und sagen, das, was ich bisher erarbeitet habe, das kann doch noch nicht reichen. Pragmatisch irgendwo in der Mitte, 1 bis 3 Jahre würde ich sagen, ich würde sagen, 18 bis 24 Monate ernsthaft daran arbeitet. Und was heißt ernsthaft? Ich versuche es mal konkret zu machen. Sagen wir mal, so 20 bis 30 Stunden in der Woche wirklich daran sitzen, ja, und sich nicht ablenken lassen, dann meine ich, ist das absolut realistisch. Natürlich ist es sinnvoll, sich auch mit Peers und mit der Betreuerin gut zu verstehen und von dort regelmäßig Feedback einzuholen, damit man nicht ein Jahr lang mal in die falsche Richtung läuft. Aber ich glaube, das ist so eine Zeit, die Sie mal ganz ungefähr einplanen können. Sie sollten, versteht sich von selbst, nicht in Ihrer Anfragemail an den Professor, wo Sie fragen, ob Sie betreut werden, direkt schreiben, ich hätte gerne, dass mein Promotionsvorhaben nach einem Jahr durch ist. Ja? Dann sagt der Professor, nee, danke. Im Zweifel geht es dem nur darum, die 2 Punkte abzustauben. Und es geht ihm nicht darum, hier gründlich wissenschaftlich zu arbeiten. Der bringt nicht die Geduld mit, die man braucht bei so einem Projekt. Versteht sich, glaube ich, von selbst. Das nächste, was Sie dann machen, ja klar, das Thema suchen Sie, stimmen Sie ab mit Ihrer Betreuerin, Ihrem Betreuer. Es kann auch mal sein, dass Sie nach 2, 3 Monaten nochmal umschwenken auf ein anderes Thema. Ich hatte zum Beispiel in meinen ersten Monaten mehrere Themen zur Auswahl und dachte eigentlich erst, es wird ein anderes, aber irgendwie ist es dann doch das geworden. Da muss man so gewisse Offenheit mitbringen. Und man erkennt das für sich, indem man spätestens jetzt ein sogenanntes Exposé schreibt. Das ist vielleicht auch deswegen nützlich, weil Sie das bei Bewerbungen für Stipendien nutzen können. So Promotionsstipendien, die ein paar hundert Euro pro Monat zuschießen, die gibt es, wenn man sich mit so einem Exposé bewirbt. Exposé bedeutet, Sie beschreiben auf ein paar Seiten, was gerade da draußen los ist und wo Forschungsbedarf ist, dann skizzieren Sie, was so die einzelnen Schritte Ihrer Forschungsüberlegungen und Aktivitäten sein werden und welche Thesen vielleicht am Ende des Tages dabei herauskommen. Und Sie deuten schon ein bisschen Literatur an, wo man was dazu ganz grundlegend lesen kann. Ist gewissermaßen wie die Skizze einer Doktorarbeit in einer kleinen Nussschale. Ja? So ein Exposé kann auch 3 Monate dauern, kann auch 4, 5 Monate dauern, denn viele Überlegungen werden Sie schon im Ansatz denken, die Sie dann nachher bei der Doktorarbeit weiterführen können. Dann, und das war für mich damals sehr gewöhnungsbedürftig zu lernen, geht der nächste Schritt dahin nicht, dass Sie sofort losschreiben, sondern dass Sie erst einmal eine Gliederung entwerfen. So wie Sie das vielleicht bei Ihrer Seminararbeit auch kennen, dass Sie sich überlegen, was sind überhaupt die Teilbereiche, die Sie hier ansprechen können. Vielleicht müssen Sie mal einen Blick in die Praxis reinwerfen. Vielleicht wollen Sie sogar Interviews führen mit Praktikerinnen. Vielleicht Schauen Sie mal in Gesetzgebungsmaterialien rein, vielleicht schauen Sie rechtshistorisch zurück oder rechtsvergleichend in andere Jurisdiktionen herein, was da so abgeht. Dann kommt eine tiefe juristische Analyse, vielleicht noch ökonomisches Gedankengut hinein, ich weiß es nicht, und irgendwann geht es so in Richtung von Ergebnissen. Schauen Sie sich durchaus, das ist auch hier natürlich eine gute Maßgabe, schauen Sie sich mal andere Doktorarbeiten an, wie die so geschrieben sind, wie lang die sind, wie die aufgebaut sind, wieso die Schreibe ist, ob Sie das gut oder schlecht finden. Indem Sie vielleicht mal 20 Doktorarbeiten in die Hand nehmen, man sagt, die in bestimmten Verlagen sind besser als die als in anderen Verlagen. Ich will jetzt keine Werbung dafür machen, aber wenn es bei Beck oder Dunker oder Moisibeck erschienen ist, dann machen Sie da nichts falsch. Dann sehen Sie so ein bisschen, was dabei herauskommen kann. Sie kriegen ein Gefühl für gute Gliederungen und Sie sehen vielleicht auch, wie das Ganze vom Umfang her so ein bisschen angelegt ist. Und mit der Gliederung, die aufzustellen, einhergeht natürlich die Gliederung pausenlos abzuändern. Ja, die kann auch wieder 2 Monate später ganz anders aussehen als nach den ersten 2 Monaten. Und damit geht auch einher, dass sie Literatur sammeln. Manche gehen hin und speichern die nur ab. Kann man machen. Was man auch machen kann, damit man nicht jede Literatur mehrfach anfassen muss, ist, dass sie, so würde ich es machen, dass sie die Literatur jeweils lesen, was natürlich Zeit kostet, und aus der Literatur bereits das herausexzerpieren, was sie denken, was sie in ihrer Arbeit gebrauchen können. Und dann würde ich an ihrer Stelle sogar hingehen und dieses Exzerpt direkt in eigenen Worten, sonst in Anführungszeichen, um kein Plagiat nachher zu machen, in ihre Gliederung einhängen. Dann haben sie nämlich nach einigen Monaten Arbeit, vielleicht ist das dann auch am Ende des Tages sogar schon ein ganzes Jahr Arbeit, was bis dahin vergangen ist, dann haben sie eine Gliederung. Unter jedem Gliederungspunkt haben sie 10 bis 20 kleine Exzerpte, Bruchstücke aus der Literatur, die sie gelesen haben. Und während sie gelesen haben, ist natürlich ihr Literaturapparat immer weiter angewachsen. Und wenn sie das haben, so eine Gliederung mit einzelnen Versatzstücken, dann müssen Sie anschließend nur noch weben. Das heißt, dann müssen Sie nur noch diese Versatzstücke mit eigener Meinung zusammenschreiben, zusammenstricken zu einem Text. Ich habe gerade gesagt, wenn man in dieser Weise eine gewissermaßen angedickte Gliederung macht, mit Zitaten und auch Fußnoten gleich angedickte Gliederung, kann locker dafür ein Jahr ins Land gehen. Es können sogar auch, würde ich sagen, 1,5 Jahre ins Land gehen. Daraus schreibt sich dann nachher wahrscheinlich binnen 6 bis 9 Monaten ein komplettes Buch herunter, weil sie dann häufig in der Literatur gar nicht mehr nachlesen müssen, denn sie haben das, was wichtig ist, ja schon herausgezogen. Klar gibt es dann am Ende noch ein bisschen Feinarbeit, vielleicht geben Sie es jemandem anders mal zu lesen. Sinnvoll wäre auch, dass Sie all das, was Sie schreiben, sich selbst einmal vor der Wand vorlesen oder vor dem Spiegel, einfach nur, um herauszufinden, ob das überhaupt verständlich ist. Manchmal ist es das nicht und dazu hilft es sehr, sich das selbst vorzulesen. Und dann beginnt, manchmal muss man leider sagen, das große Warten, die Zeit des großen Wartens. Es gibt Betreuerinnen und Betreuer, die haben so viel zu tun oder priorisieren das so niedrig, wie man möchte, dass sie ein Jahr oder mehrere Jahre brauchen, um Doktorarbeiten zu lesen. Können Sie auch, bevor Sie die Betreuerinnen und Betreuer wählen, mal so ein bisschen umhören, was man darüber sagt. Die meisten Promotionsordnungen geben eigentlich so ein Soll von 3 Monaten vor. Ich finde, man kann das wahrscheinlich auch in 4 bis 6 Wochen machen. Aber so ein bisschen Geduld brauchen Sie, da ein paar Monate braucht das, bis das von 2 Gutachtern gelesen ist und dann durch das Verfahren gegangen ist. Dann haben Sie irgendwann einen Verteidigungstermin, also eine mündliche Prüfung noch, die kann sich auf das Thema Ihrer Arbeit beziehen, kann sich auf ein ganz anderes Thema beziehen, und dann sind Sie durch und dann haben Sie die Promotion hinter sich. Wohlgemerkt, dann haben Sie sich nicht promoviert, sondern dann wurden Sie promoviert und können, wenn Sie wollen, den Doktor voranstellen, aber Sie können es natürlich auch sein lassen. Also, unterm Strich würde ich sagen, gar nicht so viel anderes als eine ideale Seminararbeit. Aber natürlich haben Sie inzwischen ganz andere Erfahrungen. Einmal, weil Sie Ihre Seminararbeiten vielleicht sogar schon geschrieben haben. Andererseits, weil Sie auch da draußen in der Jurawelt viel mehr gesehen haben. Vielleicht sogar auch im Rechtsreferendariat schon reingeschaut haben, vielleicht sogar ein Berufsjahr sogar hinter sich haben. Ich selbst gestehe, ich habe die Arbeit geschrieben direkt nach dem ersten Examen. Ich wollte mal was anderes haben als dieses Büffeln. Ich hatte mich sehr reingekniet in das erste Examen und dachte dann, naja, jetzt hast du die Promotionsnote, dann machst du das mal. Ich würde es heute nicht nochmal machen. Danach werde ich häufig gefragt, aber ich würde so selbstkritisch auch sagen, mir fehlte damals der Weitblick für die Rechtspraxis und daran hätte meine Arbeit sicherlich davon noch profitiert. Ich war gewissermaßen ein reiner Theoretiker. Zudem wird man ja im ersten Examen ausgebildet. Das ist nicht falsch, das kann man machen. Es machen auch viele trotzdem. Ich würde immer dazu raten, erst die Pflicht zu machen und dazu gehören für die meisten dann doch eben beide Staatsexamina und dann die Kür zu machen. Dann hat man die Ruhe, sich tatsächlich mit so einem Promotionsvorhaben auch auseinanderzusetzen. Es ist nicht falsch, nach dem zweiten Examen sogar auch erst nochmal in die Praxis reinzugehen und ein, zwei Jahre anwaltliche tätig zu sein. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass dann es umso schwieriger wird, nochmal auf den Stuhl der Wissenschaft zurückzukehren. Muss man sich auch sehr, sehr gut überlegen. Ich kann es aber auch verstehen, jemand will sich vielleicht ein finanzielles Polster erstmal erarbeiten und sagt, dann gehe ich irgendwie zurück in die Uni und werde die Zeit nutzen. Wahrscheinlich werden sie dann, wenn sie das so machen, sich erstmal 6 Monate von ihrer Zeit in der Großkanzlei erholen und dann werden sie langsam anfangen können. Hoffentlich haben sie dann auch Geduld, das Ganze tatsächlich auch zu einem guten Ende zu führen. Jetzt habe ich meinen Zettel abgearbeitet, habe Ihnen ganz viele Sachen davon gesagt, was ich falsch gemacht habe oder nicht nochmal so machen würde oder wo ich denke, ich habe einen Überblick und habe jetzt auch die eine oder andere Erfahrung versammelt. Jetzt gehe ich tatsächlich mal in Ihre Kommentare rein und würde die mal nacheinander abarbeiten. Erst einmal schöne Grüße zurück nach Hamburg. Und dann lese ich den nächsten Kommentar, der da lautet, wenn man während des Studiums eine Idee hat, soll man dann während des Studiums schon ein wenig dazu forschen und ein paar Gedankenzüge zu Papier bringen? Eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, warum nicht? Ich würde das nicht zwanghaft tun, so nach dem Motto, ich schreibe jetzt schon an meiner Doktorarbeit. Das würde manchen Leuten in den falschen Hals kommen. Und Leute, die kein Jura machen, sagen auch, Forschung ist sowieso ein Begriff, der in Jura nicht so viel zu suchen hat. Ihr wendet doch nur Buchstaben von rechts nach links. Aber mal abgesehen davon, ja, warum nicht? So, es ist ja sogar auch etwas, was für die eigene spätere Berufstätigkeit nützlich sein kann. Ich dachte bisher, ich sei jemand, der, keine Ahnung, Erbrecht sehr, sehr gern mag. Aber indem ich mich näher mit diesen Dingen beschäftige, und das kann im Rahmen eines Praktikums praktisch sein, es kann aber auch eben wissenschaftlich sein, merke ich, auf einmal, Erbrecht ist doch nicht so sehr mein Ding. Aber es kann natürlich auch positiv gehen. Es kann sein, ja, erst recht, ich weiß, ich fühle mich bestätigt, Erbrecht ist mein Ding. Und dann sondiere ich da schon bestimmte Sachen und ich merke, ja, das interessiert mich. Ich würde es aber eben, wie gesagt, nicht mehr selbst auferlegen. Es gibt genügend Zwänge, in denen man im Studium oder dann auch später in der Examensvorbereitung ist, sondern ich würde es wirklich nur dann machen, wenn ich wirklich auch selbst Bock darauf habe. Also juristische Zeitschriften so querlesen sollten Sie ja sowieso auch fürs Studium, für die Examensvorbereitung. Wenn dann gewissermaßen Ihre Blicke mal hängen bleiben, weil Sie sagen, nee, das Thema interessiert mich, da lese ich den Aufsatz mal ganz, obwohl ich weiß, der ist in dieser Tiefe nicht examensrelevant, ja, machen Sie das. Und speichern Sie es schon mal im Ordner ab und ein Jahr später schauen Sie wieder drauf und dann sehen Sie, in welche Richtung das geronnen sind. Damit können Sie auch sehr viel Nachdenkarbeit schon ein Stück weit vorverlagern und Zeit für Dinge zu haben, ist nie schlecht bei einer juristischen Promotion. Der nächste Kommentar sagt, über die Betreuungssituation bei Dr. Vater oder Mutter sollte man sie informieren. Ja, das habe ich dann etwas später gesagt, als Sie das wahrscheinlich schon kommentiert haben. Ja, wahnsinnig wichtig. Fragen Sie unvoreingenommen andere. Es gibt Leute, die wirklich fluchen, weil sie das sich vorher nicht so vorgestellt hatten. Und einfach, um sich diese unschöne Erfahrung vorwegzunehmen, schauen Sie nicht nur, wer strahlt nach außen, sondern schauen Sie auch, wer kümmert sich tatsächlich auch echt um seine Doktorandinnen und Doktoranden. Was wäre genügend Zeit, die man pro Woche in der Doktorarbeit stecken sollte? Ja, habe ich ja gesagt. Wahrscheinlich auch danach Ihrem Kommentar gesagt, 30 Stunden fände ich gut, ja. 10 Stunden über 4 Jahre hinweg wird wahrscheinlich auf ein ähnliches Level kommen, aber das wäre zu dünn. Da hätte ich so ein bisschen Sorge, dass das dann irgendwann auch weggekürzt wird und da muss man sich immer neu reindenken. Und diese wissenschaftliche Arbeit, die profitiert sehr davon, dass ich komplett Tage in Bibliotheken verbringe, ja. Und vielleicht auch mal Spaziergänge, Gedanken mitnehme und wirklich hin und her wende. Und das braucht es, um nicht schnell von einem Thema ins nächste zu huschen. Und das beantwortet dann fast schon auch die nächste Frage, berufsbegleitende Promotion. Ja, muss jeder wissen, ja. Ich habe seinerzeit sogar ich habe das nicht, also als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, habe ich nur am Lehrstuhl gearbeitet. Das war leider auch zu viel. Aber es hat mir noch genügend Raum dafür gelassen, auch wenn das Wochenende- und Nachtarbeit war. Bei der Habilitation habe ich, was letztlich nichts anderes als eine zweite Promotion ist, habe ich sogar einige Jahre lang als Anwalt noch gearbeitet, allerdings in eigener Kanzlei. Und ich würde sagen, das hat es mir gerettet, weil das meine eigene Verantwortung war. Da habe ich auch irgendwann gemerkt, Mandate wurden zu viel. Dann habe ich das weggeschoben, habe die Zulassung an den Nagel gehängt. Aber Sie müssen, wenn Sie es berufsbegleitend machen, müssen wirklich sehr, sehr sensibel sein. Und wenn Sie nicht in der Lage sind, würde ich mal so krass sagen, 3 Tage komplett für die Doktorarbeit rauszuholen. Und damit meine ich nicht Erholungstage da eingerechnet. Ja, erholen müssen Sie sich am Wochenende. Ja? Dann wäre ich persönlich skeptisch. Klar, irgendwo kriegen Sie auch eine Doktorarbeit unter und kommen Sie irgendwie durchs Verfahren sich gesegelt mit irgendeinem Cum Laude oder so etwas, das vielleicht auch mal am Wochenende hingeschrieben kriegen, aber ja, heutzutage, vielleicht können Sie ja auch mit ChatGPT durchmogeln, aber das wäre natürlich ein Plagiat und Ihnen überhaupt davon abzuraten, ich würde es nicht machen. Ich würde es wirklich nur machen, wenn es Ihnen so viel auch persönlich wert ist und Ihnen so wichtig ist, dass Sie auch bereit sind, die entsprechende Zeit zu investieren. Was jetzt in Ihrer Frage vielleicht nicht mitschwingt, aber was natürlich auch häufig gefragt wird, ist die Frage Vereinbarkeit von Familie und Promotion. Auch da gilt aber letztlich das Gleiche. Ja, Familie ist wunderschön, kostet aber Zeit. Und die Zeit dann so einzuteilen, dass ich irgendwie abends um 10 Uhr, wenn die Kinder im Bett sind, mich noch 3 Stunden lang mir die Nacht um die Ohren schlage, um irgendwie einen Absatz weiterzukommen. Davon würde ich abraten, aus gesundheitlichen Gründen, aber auch, weil ich glaube, das ist einfach am Ende dann eine Drucksituation, die mich dazu führt, mit großer Wahrscheinlichkeit nur irgendetwas abzugeben, und das sollte es eigentlich nicht sein. Nächste Frage, was kann eine Promotion so grob kosten? Das hängt von sehr, sehr individuell von Ihrem persönlichen Lebensstil ab. Da habe ich zu viele unterschiedliche Sachen gesehen. Ich habe Leute gesehen, die haben die dicke Uhr für viele tausend Euro am Handgelenk und die brauchen die oder sie meinen sie zu brauchen oder sie gehen am Wochenende irgendwie in den Club und sind dort ein paar hundert Euro los. Ja. Andere gibt es, die wohnen auch als Doktoranden noch in einer kleinen Studentenbude, vielleicht jetzt nicht in München, sondern in einer kleineren Stadt. Da kostet das nur ein paar hundert Euro. Die kommen auch mit 800 Euro im Monat, traue ich mich fast nicht zu sagen über die Runden. Beobachten Sie selbst, wie viel Geld Sie brauchen. Ansonsten, Sie müssen nicht der Uni Geld zahlen dafür, dass Sie als Doktorand angenommen werden oder dass Sie das nachher, dass Sie nachher irgendwie die Arbeit einreichen. Okay, die Veröffentlichung, die kostet tatsächlich bei manchen Verlagen, muss man sagen, ein paar hundert Euro. Es geht aber inzwischen auch häufig so eine Online-Veröffentlichung, die so gut wie nichts kostet. Das heißt, das Wesentliche, was an Kosten verbunden sind, sind die Lebenshaltungskosten, und die müssen Sie einfach bei sich selbst beobachten und dann überlegen, jetzt über die Zeit, ich habe ja eben gesagt, so 1,5 Jahre sollten Sie mindestens einplanen, wie Sie das irgendwie auf die Beine stellen können. Wie weit im Voraus sollte man sich an die potenzielle Betreuerin wenden, insbesondere im Anschluss an das Referendariat? Ja, gute Frage. Ich würde sagen, nicht Jahre im Voraus, aber es können schon Monate im Voraus sein. Wenn Sie jetzt das Referendariat schon angefangen haben, dann würde ich lieber für mich noch einige Zeit Themen ordnen und würde vielleicht so, ja, vielleicht 3 Monate vor den Klausuren, also 6 Monate vor Abschluss des Referendariats, würde ich dann sagen, so, jetzt habe ich genügend Themen gesehen und jetzt möchte ich tatsächlich mich mal an einen Betreuer wenden. Wenn Sie einen Draht zu einem Betreuer haben, ist es ein bisschen was anderes. Ja, dann, wenn Sie bei dem am Lehrstuhl gearbeitet haben, dann können Sie auch schon vorher hingehen und können fragen, in 1,5 Jahren bin ich soweit, ist es dann eine Möglichkeit? Da würde auch niemand Nein sagen, aber ich denke, die meisten würden sagen, hört sich gut an, und so mehr oder weniger unverbindlich sagen, ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Jedenfalls, wenn die Note im ersten Examen gut ist, kommen Sie einfach in einem Jahr, melden Sie sich nochmal wieder und dann kriegen wir das schon hin. So würde ich es persönlich sagen, und ich denke, die meisten Kolleginnen und Kollegen wird es genauso handhaben. Was anderes wäre es, wenn jemand sagt, ich habe im ersten Examen 6 Punkte und ich bin aber sicher, im zweiten 9 zu haben, und dann wird es klappen. Ja, da würde ich sagen, mach erstmal dein zweites Examen und dann schauen wir mal weiter. Wie sieht es aus mit einem Zweitstudium neben der Promotion, zum Beispiel Philosophie? Gute Frage, ganz gute Frage. Philosophie und rechtswissenschaftliche Arbeit hat ja durchaus Überschneidungen. Das wird definitiv voneinander profitieren, aber es wird natürlich auch Zeit kosten. Jetzt bin ich der Falsche, um zu beurteilen, wie viel Zeit ein Philosophiestudium kostet. Ich würde mal schätzen, weiß nicht, ob es da so ein Masterstudium gibt, das man dann auch in einem Jahr irgendwie abschließen kann. Also Sie haben vielleicht schon einen juristischen Bachelor mitgenommen und machen dann philosophischen Master und Sie sagen, würde ich dann vielleicht sagen, bei einer sonstigen Promotionszeit von 1,5 bis 2 Jahren würde so ein philosophischer Master, der auf ein Jahr angelegt ist, dann allerdings auch die Promotionszeit auf 3 Jahre verlängern. Aber insbesondere dann, wenn Sie später in die Rechtswissenschaft gehen, würde ich sagen, können Sie von so einem philosophischen Aufbaustudium nur profitieren. Abbrechen können Sie ja immer noch, wenn Sie merken, es ist nicht nützlich. Aber was die Philosophen, Sie mögen es mir verzeihen, wenn jemand zuhört und ich also alles ganz falsch ist, aber was Sie aus meiner Aussicht, aus meiner Sicht tun, ist, dass die Philosophen Gedanken ordnen, Gedankenstrukturen transparent machen und auch zeigen, wo logische Schlüsse und Fehlschlüsse sind. Und das ist natürlich etwas, was bei einer Argumentation in juristischen Texten generell, aber erst recht dann, wenn Sie überlegen, später als Rechtswissenschaftlerin tätig zu sein, sehr, sehr, sehr nützlich ist. Ich habe es ja selbst nicht gemacht, aber trotzdem lobe ich das jetzt mal über den grünen Klee. Diejenigen Kolleginnen, die ich erlebt habe, die so eine Zusatzkompetenz haben, würde ich sagen, die sind wirklich sehr, sehr gut unterwegs und haben davon sicherlich, haben die Zeit sicherlich dort gut investiert gehabt. Es gibt andere, die sagen, ich mache noch ein bisschen Psychologie, weil vielleicht das etwas ist, wo ich mehr verstehen möchte, wie Menschen denken. Es gibt welche, die sagen, sie machen noch Informatik nebenher, weil sie irgendwie in diesem Legal-Tech-Bereich unterwegs sind. Es gibt Leute, die sagen, sie möchten ein ökonomisches Nebenstudium machen oder da irgendwie noch ein Zusatzstudium aufsatteln. Da sind wirklich viele Sachen möglich und eigentlich gefällt mir der Gedanke, ja, weil Wissenschaft ist eben diese Offenheit auch für interdisziplinäres Gedankengut. Das ist extrem nützlich, gar keine Frage. Jetzt kommt eine Anregung so ein bisschen quer rein, die ich aber gerne beantworte. Ein detailliertes Video über das Zitieren, ja, steht bei mir auf der Liste, kommt sicherlich im Laufe des Jahres in einem weiteren Lifehack. Das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Dann die nächste Frage: Dürfen akademische Räte Promotionen betreuen? Gute Frage, habe ich noch nie gehört, aber es wird mit großer Wahrscheinlichkeit in der jeweiligen Promotionsordnung drinstehen. Ich denke nicht. Es würde mich sehr wundern, sage ich Ihnen, sogar, denn als akademischer Rat kann man ja wahrscheinlich sogar eingestellt werden, bevor man promoviert ist. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber selbst dann, ich gestehe, ich weiß sogar gar nicht, wie es mit Juniorprofessuren ist. Da würde ich sogar ein Fragezeichen hintermachen, ob die das dürfen. Aber die haben immerhin so eine gewisse faktische Aussicht darauf, in einigen Jahren dann ordentliche Professoren, ordentlicher Professor zu sein. Aber also ich zweifle dran. Fragen kostet nie was, aber auch da, bevor Sie Menschen fragen, schauen Sie erst in die Promotionsordnung rein, vielleicht sogar im Verbund mit dem Hochschulgesetz des jeweiligen Landes. Da werden Sie wahrscheinlich schon das lesen, was Ihnen die Menschen, die Sie sonst anfragen, auch nur sagen würden. Dann die nächste Frage, kann ich was darüber sagen, wie man möglichst effektiv einen guten Überblick über den Stand der Forschung bekommt? Ja, sehr gerne. gute Suchmaschinenanfrage bei Back Online oder Juris, vielleicht sogar auch mal in dem Bewusstsein, dass man etwas vorhalluziniert bekommen kann, eine Frage bei ChatGPT loswerden. Einfach einen Überblick sich erstmal über so eine Trefferliste liefern lassen in diesem Thema. Und dann muss man vielleicht so ein bisschen filtern. Das können Sie aber auch bei den juristischen Suchmaschinen machen, dass Sie sagen, Sie blenden erstmal, ja, Sie können gezielt auf Kommentare hingehen. Sie können aber auch sagen, Sie blenden einen bestimmten, zum Beispiel Urteile erstmal aus, ja, weil Urteile sind nicht Stand der Forschung. Und dann gehen Sie vielleicht zunächst mal auf die Beiträge in den höherwertigen Journals, ja, also zum Beispiel sagt man ja Archiv für die zivilistische Praxis, ACP, ZFPW, Juristenzeitung, ja, das ist etwas, was wahrscheinlich so im gefühlten Ranking höher steht als kleinere Zeitschriften, die auch weniger aufgelegt werden. Es ist auch nicht falsch zu googeln, sogar Forschungsstand und dann als Keywords das Thema, das Sie haben. Ja, viele Menschen auch in der Rechtswissenschaft veröffentlichen ihre Sachen bereits im Volltext online auf irgendeinem Weg. Ja, und dann schauen Sie mal nach, was Sie dort irgendwie finden. Was auch nicht schlecht ist, gerade wenn Sie in Richtung Promotion gehen, ist, dass Sie den OPAG, also das Buchverzeichnis Ihrer örtlichen Bibliothek mal nehmen oder einer sonstigen großen Staatsbibliothek oder so etwas. Muss ja nicht bei Ihnen im Ort, am Studienort sein. Und dann geben Sie die Keywords Keywords, die Sie in der Suchmaschine eingeben würden, in diesen OPAC mal ein. Dann sehen Sie, ob dazu schon etwas geschrieben wurde. Und zwar in monografischer Form, wie man sagen würde. Das bedeutet, ob da Bücher dazu geschrieben würden. Da bekommen Sie natürlich in der Regel keine Kommentartrefferliste, aber diese wollen Sie auch nicht. Sondern Stand der Forschung heißt ja manchmal auch, Sie wollen keine Doktorarbeit schreiben zu einem Thema, wo es schon 5 Doktorarbeiten dazu gibt. Aber das sehen Sie dann ja, ob da bei Ihrer OPAC, also bei der Bibliothekskatalogsuche, etwas rauskommt. Wenn nicht, sind die Chancen relativ gut, dass es eine Forschungslücke gibt. Und dann wird noch regelmäßig gefragt, Hilfe, Hilfe, ich bin mit meinem Promotionsvorhaben schon unterwegs und jetzt merke ich über irgendwelche Doktorandenkolloquien oder so etwas, es gibt in 3 anderen Städten in Deutschland noch andere Doktoranden, die an demselben Thema sitzen. Hilfe, wenn ich nicht zuerst fertig werde, dann wird meine Arbeit irgendwo in eine Tonne verschwinden. Da würde ich Sie extrem beruhigen wollen. Das passiert immer wieder und es ist überhaupt kein Drama. Wenn mehrere Leute in Deutschland am gleichen Thema sitzen, zeigt das nur, dass sie ein sehr relevantes Thema sich ausgesucht haben. Wenn Sie früh sind, wunderbar, dann haben Sie einen First-Mover-Advantage. Wenn Sie spät sind und die anderen Ihnen zuvorkommen, können Sie, und sollten Sie natürlich auch die anderen zitieren, dann ist Ihr Werk dasjenige, das gewissermaßen sogar die Gedanken der anderen mit einbezieht. Und es wird Ihnen schon gelingen, wenn Sie seriös für sich arbeiten, dass Ihnen da der eine oder andere Gedanke kommt, der den anderen nicht gekommen ist. Niemand muss in der Doktorarbeit von Seite 1 bis Seite 200 das komplette Rad neu erfinden. Das ist überhaupt nicht erforderlich. Natürlich sollten irgendwo auch innovative eigene Gedanken sein. Aber wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen, dann kommen Sie schon dazu. Stichwort Umfang einer Doktorarbeit. Denken Sie nicht, je länger, desto besser. Neulich bekam ich eine Arbeit zugeschickt, die ich noch nicht gelesen habe. Ich meine irgendwas über das Abstraktionsprinzip auf 110 Seiten. Großartig, ja. Da hat jemand offenbar, und das stelle ich jetzt diesem Autor einfach mal, da hat jemand alles, was er an Lesefrüchten gelesen hat, wahrscheinlich weggelassen oder extrem komprimiert und hat dann nur das wirklich Neue geschrieben. Also das können wirklich super gute Arbeiten sein, die nur 120 Seiten haben. Und eine Doktorarbeit, es gibt auch Doktorarbeiten, die 700 Seiten haben, die müssen nicht gut sein. Das kann auch sehr, sehr, sehr langatmig sein, sowas zu lesen, weil da alles wiedergekäut wird, was man schon 100 Mal gelesen hat. Ich will es nicht schlecht reden, ja. Ich will Ihnen nur sagen, zwingen Sie sich da nicht, irgendwas zu schreiben, wo Sie eigentlich denken, das haben schon andere geschrieben, sondern der Kern, das Wichtige Ihrer Doktorarbeit ist das, was neu ist. Gibt es Möglichkeiten, LLM und Promotion parallel zu machen? Gilt das Gleiche wie bei anderen Aufbaustudien auch? Da sagt wahrscheinlich niemand was dagegen. Beim Inlands-LLM, ja mein Gott, es dauert wahrscheinlich ein bisschen länger, weil Sie eben bei diesem Masterstudiengang entsprechende Leistungen auch erbringen müssen. Jetzt ist natürlich für viele Jurastudierende eher so der Auslands-LLM interessant. So war es für mich damals auch. Da würde ich Ihnen jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sagen wollen, das ist eine super gute Zeit, die Sie auch verdient haben, wenn Sie 1 oder 2 juristische Staatsexamen gemacht haben. Ob Sie die noch belasten wollen damit, dass Sie sich vielleicht irgendwie vorgenommen haben, niemals Zeit zu verlieren und dann in Ihrem Masteraufenthalt in einer wunderschönen Unistadt in Amerika oder Neuseeland oder sonst wo jetzt Ihre Doktorarbeit fertig zu kämpfen, das würde ich nicht machen an Ihrer Stelle. Sondern klar, es ist eine gute Chance, um auch in Rechtsvergleichen zu arbeiten, um den Land, wo Sie dann sind, jetzt mal das Rechtssystem sich anzuschauen, zu schauen, wie was gibt's da anderes, was machen die gleich, welche Erfahrungen haben die vielleicht neu gemacht. Insoweit können Sie sich da schon einen Teil Ihrer Doktorarbeit erarbeiten. Aber machen Sie es auch da jetzt nicht unter dem Damoklesschwert irgendeiner gesetzten Zeitvorgabe, sondern genießen Sie vor allem die Zeit im Ausland, wenn Sie Ihren Master machen. Und was Sie von dort mitnehmen, dann vielleicht an eingescannter Literatur oder sowas und was Sie dort nicht schaffen zu lesen, das lesen Sie dann wieder im Inland, wenn Sie zurück sind und dann machen Sie Ihre Doktorarbeit fertig. Also da brechen Sie es nicht übers Knie. Jetzt kommt nochmal eine Frage zum Finanziellen. Lohnt sich eine Promotion als Gehaltsbonus oder ist ein LLM vielleicht auch unter Berücksichtigung der aufgewendeten Zeit interessanter? Das ist sehr, ich habe beides gemacht, es ist sehr individuell wahrscheinlich. Ich meine, dass beides sehr interessant ist. Ich glaube, dass mehr Leute Freude am jedenfalls Auslands-LLM haben als an der wissenschaftlichen Arbeit zu Hause, weil man sich einfach für ein anderes Land super gut begeistern kann. Da geht es auch nicht nur um Jura. Und eben dieses wissenschaftliche Zuhause in der Bibliothek sitzen, das liegt nicht jedem. Ob sich das jetzt finanziell lohnt, mit dem LLM, das muss man sich überlegen, hängt ein bisschen davon ab, ob ich bei einer Institution anfange, die das zu wertschätzen weiß, Kanzlei sicherlich, weil sie dann wissen, der kann diese Sprache, der aus diesem Land zurückkommt. Und manche nutzen das auch als, wie ich es neulich gelesen habe, ja, juristischer Christbaum oder juristisches Lametta, dass man halt sich umhängt, dann können sie das auf ihre tolle Anwalts-Homepage schreiben, LLM sowieso, ja. Von dem her macht es vielleicht inkrementell die Chancen etwas höher, wenn sie so einen tollen Auslands-LLM mitbringen, dass sie irgendwann mal zum Partner ernannt werden, weil das irgendwie Shine and Rise ist. Ja, sie strahlen für ihre Kanzlei. Und das gilt in gleicher Weise natürlich auch für den Doktor. Man könnte jetzt auch spekulieren, ob so im Schnitt jemand, der eben diese zwei Buchstaben ostentativ vor sich herführt und immer überall Doktor hinschreibt, ob der vielleicht im Schnitt einen Stundensatz von seinen Mandanten durchsetzen kann, der um 50 Euro höher ist. Wenn das so ist, können Sie sich überlegen. Und er arbeitet, sagen wir mal, 20, sage ich mal vorsichtig, billable hours in der Woche. 20 mal 50 sind schon 1000 Euro pro Woche, sind im Jahr 50.000 Euro, sind auf ein Arbeitsleben von 30 Berufsjahren ohne Zinseffekte. Wo war ich stehen geblieben? 50.000 Euro mal 30 bei 1,5 Millionen. Habe ich das jetzt falsch gerechnet? 50.000, 500.000, nee, 1,5 Millionen, ja, so können Sie sich das schön rechnen, ja. Da würden Sie sagen, ja klar, das ist kein schlechter Verdienst, ja. Nun ist es bei den Ökonomen immer so, ja, die starten immer mit dem Satz, angenommen, etwas sei so. Und ich habe jetzt angenommen, dass vielleicht das durchschnittliche Promovierten, der durchschnittliche promovierten Stundensatz als Anwalt 50 Euro höher sei als derjenige als Nicht-Promovierten. Vielleicht stimmt das so nicht, ja. Lassen Sie es nur 10 Euro sein, sind Sie immer noch einige 100.000 Euro, die über ihr Berufsleben mehr verdienen können. Aber ich weiß nicht, Geld ist auch nicht alles. Klar können Sie diesen Case machen, ja, aber es sind auch Jahre Ihres Lebens, die Sie in der Bibliothek verbringen. Und die können Spaß machen. Mir hat es Freude gemacht, aber am Ende des Tages werden Sie so oder so genügend Geld verdienen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist, die Ökonomen sagen, der Grenznutzen des Geldes sinkt, ja. Die zusätzlichen Millionen, die Sie machen, macht Sie jetzt auch nicht mehr glücklich, wenn Sie schon alles haben, was man braucht. Also weiß ich nicht, ob ich es rein aus finanziellen Gründen machen wollte. Ich würde es, glaube ich, eher nicht empfehlen. Ich merke, die Kommentare, die jetzt so reintrudeln, die gibt es noch, aber die werden ein bisschen spärlicher. Wenn Sie noch was zu fragen haben, dann fragen Sie gerne jetzt relativ zeitnah. Ansonsten werde ich den Chat wie immer, wenn ich das Video veröffentliche, ausstellen. Sie können aber natürlich unter das Video dann wieder kommentieren, können weitere Fragen stellen, insbesondere denn, wenn Sie das Video erst sehen, wenn es nicht mehr live ist, sondern wenn es schon aufgezeichnet zur Verfügung steht. Aber eine Frage sehe ich jetzt jedenfalls in diesem Moment noch, nämlich wie schafft man es, das Thema mit Stoff so anzureichern, dass es reicht für eine Doktorarbeit, wie viele neue Erkenntnisse müssen dazukommen? Das Thema, das mir einfiel, konnte ich in 15 Seiten schon abfrühstücken. Ja, das ist eine ganz gute Frage. Das muss man ein bisschen lernen. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Aufgabe einer guten Betreuerin oder eines guten Betreuers, den Nachwuchswissenschaftlern da zu zeigen, wie man auf weitere Anschlussfragen kommt. Ich denke, das Thema, das Ihnen eingefallen ist, wenn Sie jetzt mit 15 Seiten abfrühstücken, dann ist es was, was Praktiker wahrscheinlich schon glücklich macht, ja? So eine Lösung in 15 Seiten ist wie ein Executive Summary. Und da fragt man sich, was man noch sagen kann, ja? Aber ich gebe Ihnen nur mal so ein paar Ideen, wie Sie so etwas, ohne jetzt Ihr Thema überhaupt zu kennen, wie man sowas häufig noch ausbauen kann. Also zunächst einmal versucht man, den Stand von Rechtsprechung und Literatur umfassend darzustellen und auch wirklich Urteile sehr eingehend zu lesen, Argumente aus diesen Urteilen herauszulesen und sie strukturiert darzustellen. Es gibt da vielleicht fünf Argumentkategorien, dass sich die Rechtsprechung, die sich die Rechtsprechung bisher hat einfallen lassen, dann würden Sie die als solche auch beschreiben und vielleicht mit eigenen Worten unter Nutzung weiterer Quellen auch noch entsprechend dicht darstellen. Da sind Sie in der Regel schon bei vielen, vielen Seiten, wenn Sie das mit Ihrem Thema machen. Dann schauen Sie sich nicht nur an, was jetzt in diesem Lande abgelaufen, sondern es gibt noch andere Länder auf der Welt. Dann machen Sie mal einen Blick über den Tellerrand und schauen sich an, in Ländern, wo Sie die Sprache sprechen, wie sieht es eigentlich dort aus? Und Sie stellen das dort auch dar und Sie werden neue und andere Argumente finden. Sie werden vielleicht auch andere Regelwerke finden, die Sie irgendwie darstellen wollen. Sie finden vielleicht auch supranationale Regelwerke. Sie finden zum Beispiel eine europäische Richtlinie, die einer bestimmten Gesetzgebung zugrunde liegt. Und da beschränken Sie sich auch da wieder nicht auf den Text der Richtlinie, sondern schauen auch in die Erwägungsgründe rein. Und vielleicht schauen Sie sogar auch in die Richtlinienvorschläge, die diese Richtlinie vorausgegangen sind. Also wirklich ganz gründlich bis zu Adam und Eva zurückgehen. Das kann Sie mit deutschen Gesetzen auch machen. Ja, da gibt es nicht immer nur das Gesetz, was dann irgendwann im Bundesgesetzblatt steht, sondern da gibt es davor auch Entwürfe. Einen Regierungsentwurf gibt es, davor gibt es den Referentenentwurf. Dann gibt es Stellungnahmen noch und nöcher von irgendwelchen Verbänden, die zu vielen Gesetzen etwas dazu sagen. Und überall da können Sie gewissermaßen auf die Pirsch gehen und können suchen, ob da irgendwo etwas Verwertbares ist, was Sie noch argumentativ fruchtbar machen können. Sie können dann Praktiker interviewen. Habe ich eben schon gesagt. Sie können zu Anwältinnen und Anwälten hingehen, Sie können das sogar zum Teil Ihrer Doktorarbeit machen und nachher als Anhang irgendwie anhängen und Ihnen mal Fragen stellen, offene Fragen dazu, was passt euch an der Rechtslage, wo seht ihr Ungerechtigkeiten, was ist einfach schwierig zu handeln. Dann können Sie einen Blick vom materiellen Recht, in dem Sie sich häufig bewegen werden, in das Prozessrecht werfen und können sich überlegen, was von dem, was schön gedacht ist, ist aber in der Praxis prozessual schwierig umzusetzen und so weiter und so fort. Von diesen Fragen, auch dann mit Blick auf ein konkretes Thema, kann Ihre Betreuerin Ihnen wahrscheinlich noch 10 weitere Fragen nennen. Und indem Sie sich damit beschäftigen, indem Sie aber sicherlich auch vielleicht mal andere Arbeiten sich anschauen, die haben in der Regel auch ein Thema, das man auf 15 Seiten abhalten könnte. Und dann sehen Sie schon in der Gliederung anderer Arbeiten, gehen Sie mal zu Moore Seebeck, ja, schauen Sie sich an, was ist mit Doktorarbeiten, die 400 Seiten lang sind. Dann sehen Sie, wie man das ausbuchstabieren kann und in welche verschiedenen Richtungen man alles noch schauen kann, auf die sie gar nicht gekommen wären. Dann dürfte sich so langsam eine Sensibilität dafür einstellen, wo sie noch ihren Horizont erweitern können. Und dann wird es vielleicht von den 15 Seiten aus gedacht realistischer, dass es 100 Seiten werden. Und ab diesem Punkt mit 100 Seiten kann ich Ihnen sagen, 100 Seiten würden ja genügen. Aber faktisch wird es immer so sein, dass daraus nachher eher 200 oder 300 Seiten werden. Es ist in der Regel nachher nicht das Problem, die Seiten zu füllen. Ich weiß, das fühlt sich von vornherein komisch an, ja, aber trotzdem am Ende des Tages wird es immer möglich sein. Was denken Sie über eine Promotion während des Staatsdienstes, Richter oder Staatsanwaltschaft? Geben wir mal Teilzeit, haben Sie das schon mal gehört? Also, was ich gehört habe, ist zunächst einmal die Frage, sollte ich das machen? Ja? Wird das überhaupt honoriert? Manche sagen so, andere sagen so. In den Ministerien, nach meiner Wahrnehmung, ist jetzt die bayerische Wahrnehmung, wird ein Doktor wie ein heiliger Gral vor sich hergetragen. Ja? Den darf man die Leute gar nicht ansprechen ohne ihren Doktor. Das ist gewissermaßen Namensbestandteil. Meine sehr subjektive Wahrnehmung ist, dass es in der Justiz etwas großzügiger und entspannter gehandhabt wird, bis hin dazu, dass vielleicht man dort auch jedenfalls keinen Vorteil davon hat, wenn man promoviert ist oder nicht. Also dann hätte man es aus Spaß und der Freude gemacht und hätte die Jahre halt dafür investiert, dass man selbst eine schöne Zeit hatte. Aber für die juristische Laufbahn innerhalb der Justiz mag das womöglich, schauen Sie sich oder fragen Sie sich herum in Ihrem Bundesland, mag das womöglich nicht förderlich sein, ja, und dann wären es aus dieser isolierten Betrachtung vielleicht sogar verlorene Jahre. Wenn Sie das Ganze miteinander verbinden wollen, ich kann mich jetzt gerade an keinen konkreten Fall erinnern, bin mir aber sicher, dass so etwas gemacht wird und ja, in gewisser Weise würde ich sagen, gilt Ähnliches wie bei einer anwaltlichen Tätigkeit. Bilden Sie sich nicht ein, dass die Justiz in unserem Land das Däumchen dreht, sondern die haben sehr, sehr viel zu tun und da arbeiten sehr, sehr viele auch weit jenseits dessen, was gewissermaßen, wir haben keinen Arbeitsvertrag, ja, sondern sind verbeamtet, aber dessen, was dem entsprechenden Stundenkontingent einer normalen Stelle entspräche. Also wenn ein privater Arbeitgeber seine Leute so ausnehmen würde, mal außerhalb der Großkanzlei, wie es die Justiz teilweise tut, dann würde wahrscheinlich die Staatsanwaltschaft selbst schon vor der Tür stehen. Das mag aber von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein. Schauen Sie, in welchem Bundesland Sie unterwegs sein wollen und überlegen Sie sich dann, hören Sie sich bei den Leuten wirklich auch kritisch um und überlegen Sie sich dann, ob das dann für Sie passen könnte. Ja? 50% Stelle irgendwo bei der Staatsanwaltschaft, wenn Ihnen die Leute sagen, ja, kannst du gut in 2,5 Tagen erschlagen. Bei uns ist nicht so viel zu tun. Würde mich ein Stück weit überraschen, aber ich mag nicht jedes Bundesland überblicken. Dann bleibt sicherlich noch genügend Zeit, um so eine Proposition nebenher zu ziehen. Insbesondere dann wahrscheinlich sinnvoll, wenn man einfach ein bisschen Geld braucht, um sich über Wasser zu halten. Wenn man es schafft, irgendwie mit einem Stipendium oder so, ist es wahrscheinlich gar nicht schlecht, das nacheinander zu machen. Aber es ist jedenfalls nichts, was unmöglich wäre. Das war jetzt der längste Lifehack aller Zeiten, aber es waren ja auch bisher nur vier. Und ich habe es aber auch irgendwie geahnt. Ich glaube, das ist ein Thema, was ganz, ganz viele bewegt. Wie gesagt, ich stelle wie immer das Video nachher auch dauerhaft online. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie so engagiert gefragt haben und dass Sie überhaupt jetzt so lange mit dabei geblieben sind. Empfehlen Sie den Live-Hack gerne weiter, wenn Ihnen das Format zusagt. Beteiligen Sie sich aber auch gerne damit, dass Sie Themen vorschlagen. Das ist ja teilweise hier im Chat schon passiert. Das finde ich super gut. Und machen Sie das gerne weiter so. Und können mir auch eine E-Mail schreiben: martin.fries@businessschool-berlin.de. Wir sind aber die BSP, obwohl Business School da in der URL steht, eine ganz normale Law School, die aufs Staatsexamen vorbereitet. Das kommt bei mir dann direkt an und ich nehme die Themen auf eine Liste auf. Ich habe jetzt natürlich vergleichsweise viele Themen auf dem Zettel. Das heißt, es kann ein paar Monate dauern, bis ich das abgearbeitet habe. Aber wird kommen, wird gehört. Ich bin über jede und jeden dankbar, der sich diesen Themen auch widmet und sich ganz proaktiv überlegt, wie Jurastudium und alles, was danach kommt, sich gut gestalten lässt, damit Sie auch dauerhaft Freude an Jura haben. Dazu möchte ich ein bisschen beitragen. Ich hoffe, Sie behalten diese Freude bei. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Woche, sei sie auch verregnet. Machen Sie was draus, viel Freude in der Bibliothek, lesen Sie schon mal ganz viel. Und der nächste Lifehack, das muss ich noch ansagen, ist jedenfalls geplant. Das ist bei mir ja immer so eine Sache. Eigentlich, wie ich es wollte, 6. Juni wäre mal ein Freitag um 12. Abonnieren Sie diese Playlist, ja, damit, falls ich unzuverlässigerweise das doch wieder verlege, Sie davon Wind bekommen. Thema, das ich mir vorgenommen hatte, die Examensvorbereitung. Scheint mir sehr wichtig zu sein, aber wie gesagt, die anderen Themen sind nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Das wäre ein Freitag um 12 Uhr. Eigentlich wollte ich es ja immer freitags um 12 Uhr machen, damit Sie das so als Mittagsstimulanz mit in Ihre Mensa nehmen. Mal schauen, ob es dabei bleibt. Das ist aber jedenfalls der Plan. Sie können sich's in den Kalender schon reinschreiben. Jetzt wünsche ich Ihnen eine wunderbare Zeit, eine gute Woche und freue mich, Sie bald mal wieder zu sehen.